Was Kinder in der Krise erleben, wie ertrage ich meine Familie, das ist unser heutiges Thema. Ich habe es schon angekündigt, zu Gast Dr. Milan Meter heute hier in Dresden. Ich freue mich, dass Sie zu Gast sind. Hallo,
ja,
grüße dich.
Ich freue mich auch riesig. Danke, dass ich eingeladen worden bin und habe den Weg wunderbar gefunden.
Das ist schön. Wir haben schon zum Anfang gesagt, dass wir beim Du bleiben werden.
Ja.
Ist ein bisschen angenehmer im Interview. Genau, heute alles um die Corona-Krise, um die Psyche der Kinder. Sie sind selber, du bist selber, Entschuldigung, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Sozialmedizin.
Ja.
Jetzt haben wir ja gerade wirklich eine Extremsituation. Kannst du mir vielleicht einfach mal sagen, was macht das mit Kindern gerade, diese Krise jetzt?
Also ich fange direkt über meine Klinik an zu berichten. Es ist so, ich habe ja um die 100 Betten und da haben wir natürlich auch die eine oder andere Krise erlebt. Und jetzt muss ich direkt sagen, dass die Leute, die kommen wollen, die Familien, die Warteliste ist teilweise in manchen Indikationen schon ein ganzes Jahr, weil im Moment ein wahnsinniger Andrang ist. Es ist also wie, man muss es wirklich so beschreiben, die Welt wurde lahmgelegt, man hat die Menschen eingesperrt im wahrsten Sinne des Wortes. Die Gewalt ist größer geworden, die Isolation hat die Symptome teilweise verschärft und jetzt wollen natürlich alle eine psychosomatische Reha machen, ganz klar.
Ja, es ist ja wirklich, wie habe ich ja schon gesagt, eine Extremsituation. Wie können denn jetzt Eltern mit dieser Situation zurechtkommen und vor allem, was macht das in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern, die jetzt zu Hause sind?
Das Problem ist, wenn man nicht wirklich in der Verantwortung ist, dass dann gewisse Themen immer stärker werden, dass dann eben, ich sag mal, auch Süchte stärker werden. Also wenn wir jetzt die Digitalisierung nehmen, die uns ja alle doch auch sehr beschäftigt, das hat ja auch leider Nachteile. Nehmen wir mal den Alkohol, nehmen wir das Nikotin, nehmen wir Gewaltbeziehungen, die potenzieren sich im Moment, weil die Menschen keinen Intermediärraum, die haben keinen Raum, sich zurückzuziehen. Und da findet auf einer sublimen Ebene viel Missbrauch, viel Gewalt statt. Und ja, wir als Klinik, unser großes Team, wird das ein Stück weit ausbaden müssen. Das muss man wirklich so klar sagen. Und natürlich auch die ambulanten Helfersysteme, die dürfen ja auch weiter arbeiten und die dürfen jetzt auch vieles abfangen. Aber gewisse Probleme, die einfach lahmgelegt worden sind, die sind ja nicht gelöst. Die fangen jetzt erst richtig an.
Du hast ja gesagt, man hat keinen Rückzugsort, beziehungsweise fehlt natürlich auch der Ausgleich, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist. Was kann man denn tun, um sich nicht eingesperrt zu fühlen?
Also da kommen wir zum im Grunde genommen wichtigsten Punkt letztendlich. Und das ist von Anfang an ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind alle freie Wesen. Wir sind Persönlichkeiten von Anfang an. So ein kleines Kind, das wissen wir auch aus der Bindungsforschung, das ist schon eine Persönlichkeit in der Schwangerschaft. Das heißt, wenn die Mutter gewisse beruhigende Musiken hört, wenn die eine tolle Katze um sich herum hat, wenn die Mutter entspannt ist, dann entwickelt sich das Kind gut. Und diese vertrauensvolle Beziehung, die zwischen Mutter und Kind entsteht, kann natürlich durch den Vater begleitet werden. Das wäre jetzt das Optimale. Also von Anfang an dieses frei werdende Kind zu begleiten und vor allem in dem Bewusstsein zu sein, dass das Kind ein freies Wesen ist, von Anfang an. Also wenn ich das Kind versuche, irgendwie zu dominieren oder wenn ich schon sage, du musst jetzt schon als Zweijähriger hier ins Internet oder da läuft 24 Stunden der Fernseher, dann manipuliere ich ja das Kind, dann dominiere ich das Kind auf eine negative Art und Weise und es kann sich nicht frei entfalten.
Im Prinzip mache ich das ja auch als Elternteil, wenn ich jetzt, ist ja meine Pflicht, die Kinder bewusst von ihren Freunden fernhalte. Kann das auch die Bindung zwischen Eltern und Kindern, ich sag mal, ja, schädigen? Oder?
Natürlich negativ beeinflussen. Also wir sprechen von vulnerablen Elternhäusern, wo ja sowieso ein Gewaltpotenzial da ist. Und das ist, leider ist das schon relativ weit verbreitet. Also das ist in allen Schichten. Das ist nicht in irgendwelchen Hartz-IV-Familien, sondern das ist überall. Und dieses Isolieren, dieses nur über Digitalisierung in die Welt, in Freunde, meine 5000 Facebook-Freunde, das ist eine reine Information, das sind keine echten Freunde. Ein echter Freund ist so wie wir jetzt auch in diesem Interview, wir begegnen uns live, da entsteht eine echte Nähe. Und das ist, was Kinder brauchen. Das brauchen die auf den Spielplätzen, das brauchen die in den Kitas. Also da muss ich ganz klar sagen, auch wenn das immer wieder kritisiert wird, aber der Weg, den Schweden gegangen ist, ist ein wesentlich sozialerer und auch ein menschlicherer Weg als zum Beispiel in Deutschland.
Du hast ja gerade angesprochen, gerade Social Media. Dann haben ja jetzt ältere Kinder haben ja noch die Möglichkeit, mit ihren Freunden aus der Schule zu telefonieren oder auch eventuell über Skype sich zu sehen. Wie ist das dann bei kleineren Kindern? Ich stelle mir jetzt gerade schwierig vor, bei Einzelkindern zum Beispiel, die keine Geschwister zu Hause haben.
Genau, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In unserer Klinik arbeiten wir mit vielen Gruppen zusammen. Kinder sind unglaublich komplexe Wesen. Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Wir kennen diesen Spruch. Ein Einzelkind, das ist eine Projektionsfläche für die Egoismen der Eltern. Das ist eine Gefahr. Ich will nicht sagen, dass jedes Einzelkind missrät, gar keine Frage. Aber ein Einzelkind ist an sich eine Gefahr und jetzt in diesen Zeiten noch mehr.
Mhm. Generell, also schon, ja, du hast ja gerade gesagt, jetzt in der Zeit noch mehr. Aber was kann ich denn gerade jetzt dann tun, wenn das Kind nicht raus darf bei einem Einzelkind?
Also, ich bin der Meinung, dass wir gewisse Regeln immer ein Stück weit auch durchbrechen müssen, wenn wir Kinder begleiten. Denn Regelübertritte sind ja auch kreative Potenziale. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen frech an, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Wir müssen die Kinder rausschicken. Die müssen auch mal auf die Bäume klettern. Die müssen mal mit dem Hund rausgehen. Die brauchen Kontakt wenigstens zu Tieren, wenn sie jetzt ihre Oma oder ihren Opa nicht besuchen dürfen oder ihre Freunde nicht besuchen dürfen. Das wäre so eine Gratwanderung, dass wir die Krise gut meistern. Aber das Schlimme ist ja, dass eben viele dann auch gar nicht mehr den Mut haben. Also sie sind nach außen hin völlig gesellschaftskonform und innen drin laufen die gruseligsten Dinge ab.
Zum Beispiel?
Letztendlich potenziert sich die Gewalt. Also ich nehme jetzt mal klassische Beispiele, mit denen wir ja immer wieder zu tun haben. Eine sexuelle Gewalt zum Beispiel.
Nun ist ja so, dass viel Angst verbreitet wird, gerade durch die Medien. Und ältere Kinder das ja auch bewusster wahrnehmen als Kleinkinder. Wie kann man mit den Ängsten der Kinder umgehen? Beziehungsweise wann merke ich denn, dass bei meinem Kind da vielleicht eine große Angst gegen den Virus entsteht?
Das ist jetzt nochmal eine spannende Frage. Also letztendlich ist der entscheidende Punkt, dass wir einen inneren, sicheren Ort haben. Wenn wir als Eltern eine gewisse Sicherheit ausstrahlen, ja, das kann auch, ich sag mal, die alleinerziehende Mutter sein, die sich schlau gemacht hat und eine gewisse Sicherheit hat und nicht sich von der Angst dominieren lässt, dann überträgt sich ihre Ruhe und Sicherheit auch auf das Kind. Und das Kind ist ja das kleine Kind, ich sag mal, bis 7 sowieso, aber auch in gewisser Hinsicht bis 12, 13 ist man in der Abhängigkeit zur Mutter. Und da ist diese Mutter-Kind-Bindung einfach sehr, sehr intensiv. Das kann natürlich auch in Einzelfällen zum Vater sein. Es gibt auch alleinerziehende Väter. Wenn diese Bindung sicher ist und klar ist und es diesen inneren, sicheren Ort gibt, dann wird auch ein Corona-Ängstchen da nichts auslösen.
Auch bei den Großeltern, weil ja gerade die Großeltern sind ja sozusagen diejenigen, die beim Corona ja besonders gefährdet sind. Kommt es dann doch häufiger vor, dass Kinder Angst haben um die Großeltern, die sie ja auch nicht sehen dürfen?
Ja, das kann schon mal sein. Nur letztendlich ist es ja so, dass wir, also ich spreche jetzt mal ganz persönlich, ich habe eine 12-jährige Tochter, einen 14-jährigen Sohn, die sind ja trotzdem mit ihren Großeltern in Verbindung. Also die eine Großmutter ist in Dortmund, die andere Großmutter ist in Spanien. Dann haben wir noch einen Großvater, der ist in Niedersachsen. Und dadurch, dass die ja sowieso so weit verstreut sind, hätten wir die jetzt sowieso nicht besucht. Dann telefoniert man mal mit denen, gratuliert denen zum Geburtstag und hört, dass es denen gut geht. Also der Opa geht mit seinen über 70 Jahren Golf spielen und die Oma, ja, erzählt auch, wie gut es ihr geht. Die hatte jetzt gerade noch eine Magen-Darm-Untersuchung, ganz unabhängig von Corona. Und wenn dann alle Dinge in Ordnung sind, dann sind die Kinder erleichtert und brauchen sich auch keine Sorgen zu machen.
Ja, jetzt ist ja die Ausgangssperre aufgehoben. Das heißt, die Kinder dürfen jetzt zumindest schon mal wieder rausgehen, haben noch keine Schule. Aber ich stelle es mir doch recht schwierig vor, wenn die Schule dann wieder losgeht, wenn der Alltag wieder losgeht, der normale Alltagsstress wiederkommt. Kann man den Kindern das überhaupt so schnell auch von heute auf morgen wieder zumuten? Oder wie sollte man da als Elternteil mit umgehen, dass die Kinder den Stress dann besser verarbeiten?
Ja, also wie gesagt, die Kinder, die immer ein Stück weit in Bewegung waren, die immer auch ein Stück weit draußen waren, die natürlich Sport getrieben haben, die auch zu Hause ihre Phasen der Ruhe gehabt haben. Und damit meine ich ganz klar auch analoge Medien wie Gesprächssituationen mit den Eltern, aber auch gemeinsame Gesellschaftsspiele und so weiter. Also wenn eine gewisse Ruhe, Entspanntheit sowieso in der Krise da war, dann wird sich jetzt auch nichts verändern. Für Kinder, die jetzt, ich sag mal, teilweise 12, 13 Stunden irgendwo am digitalen Spiel waren, für die ist die reale Welt jetzt tatsächlich eine Gefahr, weil sie gar nicht so genau differenzieren können, was ist eben dieses, ich sag mal, Pseudo-Leben, was ich da tagtäglich gelebt habe, und was ist jetzt das echte Leben?
Ja, das ist schon schwierig, das ist eine Umstellung, ne? Gibt es denn an der Krise, sage ich mal, auch eine positive Seite?
Ja, das ist wichtig, dass du das ansprichst und dass du das fragst, denn das Interview soll jetzt auch nicht noch mehr in diese Angstkerbe reinschlagen, denn ich denke, jede Krise hat auch ein Freiheitspotenzial, hat eine Chance. Ich sage das jetzt mal bewusst mit diesem Wort, hat ein Liebepotenzial, hat ein Potenzial, dass wir uns weiterentwickeln. Denn letztendlich haben wir doch auch, ich sag mal, viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wenn wir jetzt wirklich mal gucken, wie klar der Himmel ist, dass gewisse Delfine wieder zurückschwimmen, dass Elefanten in Indien auf der Straße laufen, dass insgesamt eine wesentlich höhere Sensibilität da ist, auch das Zwischenmenschliche. Wenn ich spazieren gehe und jemanden sehe, dann grüße ich den. Das habe ich vor der Corona-Krise nicht gemacht. Das merke ich auch Kinder, die mich sehen oder auch in meiner Klinik. Meine Klinik ist ja jetzt schon wieder voll. Es ist, ich sag mal, auf einem höheren Niveau auch eine höhere Schwingung. Man ist ganz anders miteinander im sozialen Kontakt und darin sehe ich ein großes Entwicklungspotenzial.
Hast du schon gesagt, dass die Psychiatrie jetzt wirklich gerade voll ist? Wie kommt es denn, dass überhaupt im Allgemeinen psychische Erkrankungen immer mehr zunehmen?
Das ist auch nochmal eine sehr wichtige Frage. Also, ich denke, wir sollten ganz klar uns mit diesen Themen auseinandersetzen, wie negativ wir die Welt sehen. Das hatten wir ja auch gerade. Ich habe jetzt versucht, positiv zu beantworten. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen negativ. Also ich setze jetzt mal meine Negativbrille auf. Wenn ich meine Negativbrille auf habe, dann kann ich bei jedem Gegenüber ein ADHS diagnostizieren. Und das ist eine große Gefahr, weil ich sage jetzt einfach mal, wenn wir die Zeit zurückdrehen, sagen wir mal 70 Jahre zurück, da hat jeder Junge, der ein bisschen ADHS hat, der hat sich auf dem Bauernhof ausgetobt und hat gewisse Dinge gemacht am Nachmittag. Und da gab es kein Ritalin und Co. Und wir neigen immer mehr, die Leute wirklich in einen Zwang hineinzubringen. Also ich sage das jetzt wirklich mal so deutlich, in dieser chemischen Zwangsjacke. Wir diagnostizieren immer mehr und letztendlich verlieren wir den Weg zum Menschen, weil dieses Gefühl der Gefühllosigkeit, was ja auch dadurch entsteht, wenn die Medikamente sehr, sehr hoch dosiert sind, das ist eigentlich das Schlimmste. Denn der Mensch ist ja ein Denkgefühlswesen und wir müssten gerade die Kinder ernst nehmen. Da gibt es einen berühmten Spruch: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Himmelreich. Das heißt, diese Lebendigkeit, was ja normalerweise im Kindsein ist, das dürfen wir nicht zuzementieren. Wir dürfen nicht diese chemischen Zwangsjacken immer weiter ausbreiten. Also diese psychischen Störungen, die ja wirklich massiv zunehmen, die sind, ich sage das jetzt mal so, zum Großteil iatrogen fixiert, also von den Ärzten letztendlich gemacht, weil die Ärzte mit ihrer Diagnostik, mit ihrer Negativbrille ja eine Gesellschaft entwickeln. Und ich habe da ganz große Bauchschmerzen, auch wenn wir jetzt nochmal zurück zum Thema kommen, also nochmal zum Corona-Thema. Es wird ja jetzt heiß an diesem RNA-Impfstoff gearbeitet. Und ja, der Bill Gates möchte am liebsten, ich sag mal, die Zwangsimpfung für 7 Milliarden Menschen haben. A, ist diese Impfung hoch, hoch gefährlich. B, ist jeder Zwang, jede Impfung mit Vorsicht zu genießen. Und ich bin ganz klar der Meinung, das könnten wir jetzt aus der Corona-Krise lernen, dass wir den Menschen freilassen, dass wir dem Menschen Mut machen, seinen individuellen Weg zu gehen und keine Zwangsmaßnahmen von außen.
Dann höre ich ja auch generell immer Zwangsmaßnahmen, also wie zum Beispiel eben diese Zwangsimpfung. Wir müssen Mundschutz tragen, am besten noch Handschuhe, gerade wenn wir irgendwie draußen sind. Aber eigentlich so, die Medien, es wird halt nie davon geredet, geht in eure Gesundheit, stärkt euer Immunsystem, nehmt Vitamin C, Vitamin D, esst viel Obst und Gemüse. Es ist gerade jetzt wichtig, dass ihr euch viel bewegt. Warum kommt da auch überhaupt gar nichts so von den Medien oder auch der Medizin?
Es wäre so einfach, wie du gerade schön beschreibst. Es wäre so, so einfach, eben diese Salutogenese, also die Frage, wie Gesundheit entsteht. Aber das ist wirklich, wo ich auch ganz große Kritik auch an den Virologen in Deutschland habe. Es wird immer nur gefragt, wie Krankheit entsteht. Und das ist völlig falsch. Das ist einseitig. Weil klar müssen wir Mediziner auch ein bisschen wissen, wie entsteht Krankheit, wie entsteht Tod. Aber es ist doch viel interessanter zu fragen, wie entsteht Gesundheit.
Ja, zumal man sich ja auch nie wirklich mit der Ursache der Krankheit beschäftigt, sondern in der Regel ja immer nur mit den Symptomen. Und da dann eben das durch diese Negativbrille sieht und immer nur Medikamente, Medikamente, Medikamente. Aber ist es nicht auch vielleicht so, dass die Ärzte ja da auch von der Schulmedizin und von der Pharmaindustrie dahin getrieben werden? Denn Krankenhäuser wollen ja auch Umsatz machen.
Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Und deswegen hat ja auch der Bill Gates so unglaublich viel Macht, weil er eben auch an die Charité, ich weiß nicht, wie viel Millionen Dollar überwiesen hat. Und mit dem Geld wird wahnsinnig manipuliert, auch Medien werden manipuliert. Und da kann sich nur jeder Arzt, ich kann mir das leisten als Chefarzt, aber es müsste wirklich jeder Arzt tun, müsste sich an die eigene Nase fassen und müsste fragen, ja, es geht doch um Gesundheit, es geht doch nicht hier um den dicken Geldbeutel.
Das stimmt. Und um vielleicht wirklich nochmal aufs Thema Gesundheit zu kommen, wie kann ich denn jetzt die Psyche meiner Kinder besonders gut stärken oder eben auch durch solche Dinge wie Bewegung, Ernährung? Was ist da jetzt wichtig?
Genau, eben keine Angst, den Mut zu haben, wirklich die Bewegung in der analogen Welt, sich gesund ernähren, Gesellschaftsspiele spielen, wenn es Probleme gibt, auch professionelle Hilfe natürlich in Anspruch nehmen. Es gibt ja gute Kliniken. Und wie gesagt, auch das vielleicht noch kurz erwähnenswert, die Deutsche Rentenversicherung, die ja einen Großteil unserer Reha-Maßnahmen finanziert, die hat mittlerweile ein Gesetz auf den Markt gebracht, das nennt sich Rentenflexi-Gesetz. Das heißt, ein Kind mit Problemen, zum Beispiel Sprachstörungen, das kann einmal pro Jahr eine Reha machen. Das heißt, wir müssen die Kinder unterstützen. Die Kinder sind die Zukunft. Wir müssen die Kinder begleiten. Und leider muss man ganz klar sagen, in dieser Krise sind die Kinder wegrationalisiert worden.
Wenn ich jetzt merke als Elternteil, ich bin überfordert und bei mir zu Hause läuft einiges schief, wo kann ich mich denn als erstes überhaupt erstmal hinwenden, wenn ich auch als Mutter überfordert bin?
Ja, also am besten zum Hausarzt, zum Kinderarzt gehen und dann, ich sage das jetzt mal so ganz klar, den Reha-Antrag stellen. Und man kann ja auch eine Familienreha machen. Also muss ja klar sagen, der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm. Wenn ich als Mutter überfordert bin, wenn ich gewisse Ängste habe, dann übertragen sich ja diese Überforderungssymptome, die Ängste auch auf das Kind. Und dann brauche ich professionelle Hilfe.
Auf ein Thema würde ich mal gerne noch zu sprechen kommen. Wir hatten es auch schon angesprochen. Das ist die Digitalisierung. Warum ist es für Eltern immer so leicht, ihre Kinder vom Fernseher zu setzen oder vom Computer zu setzen, anstatt sich die Zeit zu nehmen und mit den Kindern eben so Gesellschaftsspiele zu machen? Und vor allem, was macht diese Digitalisierung mit unseren Kindern?
Ja, also du merkst, ich werde da nachdenklich. Ich habe da ganz, ganz, ganz große Bauchschmerzen. Ich beobachte ja seit vielen Jahren diesen Handy-Hype und diese Internetsucht, so kann man das ja mittlerweile nennen. Ich kann nur sagen, wenn wir es schaffen, in den ersten 6 Jahren wirklich eine analoge Beziehung aufzubauen, also eine liebevolle Beziehung zu unseren Kindern, wenn wir viel draußen sind, wie gesagt, wenn wir auch mit den Tieren draußen sind, wenn wir die Elbe runterpaddeln, wenn wir zusammen klettern gehen, wenn wir zusammen Freude haben und gerade in den ersten 6, 7 Jahren dieses Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird, dann kann das auch sein, ich diskutiere mit meinem 14-jährigen Sohn immer wieder darüber, wie das jetzt ist, ob er denn jetzt mal ein Handy bekommt. Also ich bin da ganz radikal. Ich habe mein Handy vor Jahren abgeschafft. Und natürlich bin ich ab und zu im Internet. Und wir sind auch gemeinsam im Internet. Aber wenn wir bei YouTube uns einen Film angucken, also meine Frau, meine Kinder und ich, dann schauen wir uns das gemeinsam an. Dann haben wir gemeinsame Bilder und dann reden wir auch danach darüber. Wir haben immer Gemeinsamkeiten. Wir lassen uns nicht spalten, wir lassen uns nicht trennen. Also das auf den Punkt gebracht. Ich sehe eine ganz große Gefahr in der Spaltung der Gesellschaft. Also jeder kommt immer mehr in sein Einsamkeitsgefängnis. Schon die Kinder. Klar haben die 5000 Facebook-Freunde, aber sie haben keine echte Beziehung. Und das sehe ich als eine große Gefahr, wenn wir da nicht gegensteuern. Also es heißt immer Digitalisierung, Digitalisierung der Kitas. Nein, es geht nicht darum zu digitalisieren. Es geht darum zu begreifen, was dieses analoge Leben in diesen ersten 6, 7 Jahren ist. Wenn wir das schaffen, diese ersten 6, 7 Jahre zu schützen, dann kann einem Kind später auch nichts passieren.
Kann man sagen, dass Digitalisierung Familien kaputt macht?
Absolut.
Ja. Und dann ist es ja nicht nur, sage ich mal, dass dann irgendwo die Bindung fehlt oder dass man eben auch nicht darüber redet, sondern stellen wir es auch gerade für kleine Kinder oder auch in der Schwangerschaft das schwierig vor mit dem Elektrosmog. Wie schädlich ist so ein Elektrosmog für Kinder?
Also da sprichst du jetzt wieder ein sehr, sehr heikles Thema an. Da streiten sich auch die Gelehrten. Und doch finde ich das wichtig, dass diese Frage kommt. Denn 5G setzt sich einfach durch. Hm. Und das ist nicht nur für kleine Kinder, das ist auch für uns schädlich. Wir haben am Anfang, als wir Röntgen entwickelt haben, haben wir teilweise die schwersten Schäden gehabt. Und dann wurden diese Bleiwesten und die Röntgenstrahlen wurden ja auch immer feiner. Und ich sage überhaupt nichts gegen Röntgenstrahlen. Wenn man mal die Zähne röntgen muss, dann ist das in Ordnung. Das ist auch wichtig. Man muss ja diagnostizieren, was da mit dem Zahn nicht in Ordnung ist. Und letztendlich wundere ich mich, dass auch die Ärzte nicht ernst genommen werden. Denn 5G und auch genau diese Strahlen auch schon in der Schwangerschaft, diese Strahlen für die kleinen Kinder, die sind hochschädlich, wirklich hochschädlich, letztendlich auch hochgefährlich. Es ist ja so, kann das auch vergleichen mit Salz. Ich nehme ein bisschen Salz zu mir und dann ist es wirklich ein gutes Gewürz. Wenn ich jetzt mit meinen 10-jährigen Kindern oder mit 8, 9 haben wir angefangen, immer wieder mal YouTubes zu gucken und wie gesagt, wir können uns auch den Strahlen gar nicht so 100% entziehen, dann ist das nicht schlimm. Aber wenn ich von Anfang an nicht nur sagen, wenn man diese Prise Salz, die gesund ist, nehme, sondern wenn ich den ganzen Esslöffel Salz nehme, dann kann ich letztendlich sterben. Und es ist wirklich so, ich sage das jetzt mal auf den Punkt gebracht, die Hyperdigitalisierung, diese ganzen dieser Impfwahn, der ja auch immer stärker wird, wenn das bei kleinen Kindern schon anfängt, da bringen wir die Eiweißstruktur des Gehirns durcheinander. Und wenn wir dann irgendwann noch 5G-Netze haben, wir werden schlimmste Krankheiten, gerade in der Kindheit, irreversible Schäden in der Kindheit erzeugen, die dann auch nicht mehr rückgängig zu machen sind.
Aber erkennen denn dann auch Ärzte die Zusammenhänge?
Natürlich.
Also ich wundere mich immer, ich fand es jetzt zum Beispiel super, ich glaube, es war in Stuttgart, da sind jetzt ganz, ganz viele Ärzte gegen 5G aufgestanden und auf die Straße gegangen. Und das ist eigentlich so ein bisschen, was ich im Allgemeinen vermisse. Ich denke mir immer so, warum tun gerade die Ärzte oder überhaupt die Krankenhäuser, auch die Schwestern sich nicht mal zusammen und gehen auf die Straße, mal abgesehen von 5G, aber eben auch was Impfungen betrifft, was die Arbeitszeiten betrifft, was die Gehälter betrifft. Mhm. Warum wehren sich gerade die Leute aus der Medizin so wenig dagegen?
Ja, letztendlich ist es Angst, Feigheit, auch vielleicht die Angst, die eigene Approbation zu verlieren. Ich meine, es gibt mittlerweile Gesetze, das haben wir jetzt in der Corona-Krise erlebt, wenn jemand zu sehr den Mund aufmacht, kann er in der Psychiatrie landen. Ja. Also es ist die Gefahr, sich zu outen. Und ich habe da überhaupt keine Angst, weil ich denke, es geht um Milliarden Menschen letztendlich. Und wir sind zu einem Schwellenpunkt. Wenn wir jetzt nicht aufwachen, dann werden wir den Salat in ein paar Jahren spätestens haben. Also wirklich den problematischen Salat. Und es ist immer so, die Wahrheit siegt. In ein paar Jahren werden dann die Ärzte kritisiert werden, dass sie nicht den Mund aufgemacht haben.
Das heißt, der Wind wird sich dann drehen. Ich danke dir recht herzlich für das tolle Interview. Vielleicht hast du noch ein Abschlusswort für uns.
Ja, vielleicht ganz biblisch, weil ich gerade dieses Bild hatte. Das heißt doch, diese unglaubliche Kraft, die wir alle in uns haben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Vielleicht sollten wir auch wieder anfangen, mit dem eigenen Herzen in die Religiosität zu gehen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir recht herzlich.
Danke.
Und freue mich mal auf ein weiteres Interview.
Vielen Dank.
Das ist sehr interessant. Danke. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und natürlich die kleine Glocke daneben aktiviert, damit ihr also sofort informiert werdet, sobald wir ein neues Video online bringen. Wir haben jetzt auch ein Spendenkonto. Wenn ihr also unseren Kanal unterstützen möchtet, dann freuen wir uns über eine Spende. Dankeschön.